Radio Ech, das russische Programm auf Deutsch. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr.
Und Radio Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören.
Guten Abend, gute Tageszeit, unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute im Studio sind
Dima
und Sveta.
Und heute geht es bei uns um Tschernobyl, allerdings um die Serie, die Miniserie des US-amerikanischen Senders HBO und des britischen Senders Sky Atlantic. Die ist auch in Deutschland noch übers Internet zu sehen, aber vor allem hat sie mittlerweile ordentlich Wellen geschlagen. Sie hat die beste Wertung aus dem Stand heraus quasi aller Zeiten auf International Movie Database erreicht, die jemals eine Serie erreicht hat, ein bisschen unerwartet. Und hat auch natürlich sehr viele Reaktionen in russischen und ukrainischen Medien hervorgerufen. Und deswegen ist das ein besonders aktueller Anlass, letztlich die Serie auch zum Anlass für unsere Sendung auch zu nehmen.
Genau, und wir sprechen heute im Studio über die Reaktionen, wie Sie schon gehört haben, in der Ukraine und in Russland und vergleichen das mit Deutschland. Und auch, wir haben die Serie angeguckt in der letzten Woche.
Und wollen auch einen eigenen Blick darauf werfen, sozusagen eine eigene Mini-Rezension liefern. Was davon die Stärken sind, unserer Meinung nach, und was die Schwächen.
Genau, die Serie, die damit anfängt, welchen Preis hat die Lüge, hat aus dramaturgischen Gründen oder ich weiß nicht, aus visuellen Gründen auch einige Sachen ganz wahrheitsnah gezeigt, aber manches ist eine künstlerische Erfindung und in der Wirklichkeit, in der Geschichte war es anders und darüber wollen wir sprechen. Natürlich können wir nicht alle 5 Folgen in 30 Minuten besprechen, deshalb nehmen wir bestimmte Punkte wie KGB, Geheimhaltung der Sowjetunion, auch Darstellung der AKW-Mitarbeiter, der Bergarbeiter und zum Schluss sprechen wir über eine Figur, die weibliche Figur, diese Ulyana aus
Chomyuk
aus Belarus und über Diversity im Tschernobyl. Dann fangen wir jetzt gleich an mit dem Medienecho. Dima, du hast dann die russischen Medien angeschaut. Was gibt's da?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, was überall in russischen Medien es zu lesen gibt. Ich habe mir vor allem einfach mal sozusagen das angeschaut, was am plakativsten wäre und das sind dann eher die propagandistischen Seiten sozusagen, Staatsmedien. Und da ist eher der Grundtenor, dass die Amerikaner natürlich keine wahrheitsgetreue Serie drehen konnten über die Sowjetunion. Es ist auf jeden Fall so, dass die Sowjetunion sehr negativ dargestellt wird und die Mitarbeiter werden sehr negativ dargestellt. Natürlich saufen die Russen sehr viel Wodka und das stimmt, sie saufen da wirklich viel zu viel Wodka. Aber in allem anderen merkt man wirklich, dass einfach so eine Art Reflex zugeschlagen hat, die Amerikaner dürfen nichts Gutes über uns gedreht haben. Und dann wird einfach alles negativ gesehen und alle Kleinigkeiten werden plötzlich als Riesenprobleme dargestellt. Und teilweise stimmt das auch überhaupt nicht, was die Russen dann schreiben. Dann heißt das dann zum Beispiel auch, dass die Liquidatoren, also die Folgen des Unglücks beseitigt haben, dass sie sehr negativ dargestellt werden. Das stimmt überhaupt nicht. Die kommen eigentlich sehr, sehr sehr gut weg. Und das heißt auch, dass die Hauptdarsteller alle sehr schlecht aussehen, auch unnatürlich aussehen, auch nicht so aussehen, wie sowjetische Menschen aussehen. Und das stimmt auch überhaupt nicht. Also sie sind alle ziemlich sympathisch und sehr echt, sehr lebensecht, muss man auch dazu sagen. Das sind wirklich die Stärken der Serie. Und da merkt man, es geht eigentlich nur darum zu sagen, Amerikaner können nichts Gutes über uns drehen. Wobei natürlich die Frage kommt, seit wann geht es eigentlich um Russland bei einem Reaktorunglück in der Ukraine, dessen schlimmste Auswirkungen eigentlich in Weißrussland, in Belarus zu spüren sind. Ja. Aber so ist auch ein bisschen der Blick aus Russland auf das ganze Thema.
Ja, ich habe dann angeschaut und dann gehört, russische Oppositionsmedien, sagen wir so zum Beispiel wie Radio Liberty, Radio Svoboda und auch ukrainische Medien. Ich würde sagen, da ist die Reaktion eher positiv. Und es gab zum Beispiel in Kiew eine Filmvorführung für Liquidatoren und ehemalige AKW-Mitarbeiter, was sehr gut war. Und ich muss sagen, die ganze diese Wellen, die geschlagen wurden, das ist erstens ganz normales Publikum, Leute wahrscheinlich, die schon nach dem Unfall geboren wurden. Ja? Für die ist dann wahrscheinlich egal, ob Tschernobyl oder der Zweite Weltkrieg, das ist für die Geschichte. Und die natürlich erfahren sehr viel Neues und Tschernobyl wird einfach wieder zu Thema, weil das schon seit Jahren vergessen wurde. Dann gibt es dann Publikum, diese Fachleute, das sind diese AKW-Mitarbeiter und Liquidatoren, und manche von denen haben wir schon im Radio Dreieckland gesendet und kennen, zum Beispiel wie Alexei Breus, der den letzten Knopf auf dem diese Zentrale des zerstörten Reaktors damals gedruckt hat. Der hat auch mehrere Interviews gegeben, und allgemeine Meinung ist, diese Serie ist sehr, sehr wichtig, weil das Thema wieder aktuell wird dadurch, und noch nie haben Amerikaner noch so gut die Atmosphäre der Sowjetunion wiedergeben können. Und sehr wichtig ist, dass in diesem Film zum ersten Mal die Arbeit der AKW-Mitarbeiter vorkommt. Ja? Normalerweise, das war eine Katastrophe, und dann, was macht man damit? Ja?
Genau, das ist die wirklich große Stärke, die dann in diesen Interviews immer hervorgehoben wird, ist eigentlich, dass das Thema überhaupt erstmal populär medial einfach mal behandelt wird, und zwar dann auch mit sehr viel Liebe zum Detail auch. Und dass dort erstens die AKW-Mitarbeiter gezeigt werden, dass dort auch die Bergarbeiter gezeigt werden, dass auch andere Liquidatoren, also jetzt Beseitiger der Unfallfolgen, gezeigt werden. Eigentlich allein die Tatsache, dass Menschen gezeigt werden, ist eigentlich schon bemerkenswert und wird als die große Stärke der Serie hervorgehoben in diesen Interviews.
Das ist, ich würde sagen, die Amerikaner haben die Atmosphäre der Sowjetunion besser übergeben als manche russische Regisseure heutzutage.
So manche. Vielleicht auch nicht richtig perfekt, und viele Sachen sind natürlich anachronistisch dargestellt worden, und darüber reden wir dann auch gerne gleich im zweiten Teil unserer Sendung, eben was vielleicht nicht stimmt und was ihr eigentlich wirklich erstaunlicherweise gut erfasst wurde, oder?
Ja. Also, was war Wahrheit und was ist dann das Bild der Sowjetunion bei den Amerikanern? Im Film trinken sie durchgehend Wodka, und zwar aus den Flaschen. Natürlich, es gab auch damals zu dieser Zeit in der Sowjetunion sehr viele Gerüchte und Mythen. Man muss viel Wodka trinken und vor allem Rotwein, weil das ist irgendwie Radionuklide aus dem Körper rausbringt. Aber die Tatsache war, was uns auch viele Liquidatoren jetzt geschrieben haben, es herrschte ein absolutes Alkoholverbot in dieser 30 Kilometer Sperrzone. Zwar haben die Soldaten ab und zu was in verlassenen Häusern gefunden und natürlich verwendet, aber offiziell dürfte man in der Sperrzone nicht trinken. Und dann auch die Rauchen durchgehend. Da ist es schwer zu sagen, ich vermute nicht, dass es im AKW erlaubt war zu rauchen.
Gerade das Rauchen ist ja so ein Punkt. Man sieht sehr viel auf alten Aufnahmen, dass die Menschen sehr viel rauchen aus der Zeit. Das Problem ist aber, innerhalb des AKWs
muss man sich umziehen.
Am Posten, genau. Da muss man eigentlich fast nackt erstmal durch die Kontrolle durchgehen, und dann zieht man sich erst an in die Arbeitskleidung. Und da konnte man einfach keine Zigaretten mitbringen. Es ging einfach faktisch nicht.
Und der zweite Punkt, es gibt sehr viele Rotarmisten mit Kalaschnikow. Und in den wichtigen Szenen, dann werden wichtige Personen immer mit diesen Soldaten mit Waffen begleitet. Die Sowjetunion war eine Diktatur, aber zu diesem Zeitpunkt, es war kein Nordkorea, es war keine Stalinzeit. Das heißt, die Waffen waren überhaupt nicht präsent in der Öffentlichkeit, auch wenn manche sie hatten.
Das ist ja wirklich so ein interessanter Punkt, dieser Polizeistaatscharakter der Sowjetunion, was es wirklich war, muss man einfach sagen, ja, das war schon eine ziemlich schlimme Diktatur, aber das große Problem ist ja, die Menschen wurden ja nicht unter Waffengewalt zu etwas gezwungen, sondern der Zwang und auch der KGB, der immer präsente KGB, die waren immer im Hintergrund und die waren eigentlich immer eher so im Gedanken präsent. Also dieser Mensch mit der Waffe, der hinter dir steht und dich zu irgendwas zwingt, der war eigentlich eher in deinem Kopf als wirklich hinter dir.
Ja, und diese Menschen, die tatsächlich zu Helden geworden sind, wie weit waren sie freiwillige Helden? Im Russischen gibt es so einen Ausdruck, добровольно-принудительный. Wir haben das übersetzt ins Deutsche als gezwungenerweise freiwillig. Und dass eben diese Menschen wurden rekrutiert, die Zivilisten, die Bergarbeiter, die hingeschickt wurden. Und offiziell waren sie alle Freiwillige.
Manchen wurden aber in Wirklichkeit eigentlich klar gemacht, eigentlich haben sie keine Wahl.
Genau.
Der Punkt ist aber wirklich, in sehr, sehr vielen Fällen waren das wirklich Freiwillige. Und gerade wo der Reaktor in die Luft gegangen ist, haben die Mitarbeiter des AKWs, die im Film immer unter Waffengewalt handeln müssen, zu etwas gezwungen werden müssen, irgendwo hinzugehen, wo gerade die Radioaktivität stark ist, die haben in Wirklichkeit alle freiwillig gehandelt. Denn zum Beispiel musste man herausfinden, was in der Reaktorhalle passiert ist. Und auch wenn alles darauf hindeutete, dass da gerade die Radioaktivität am stärksten ist, sind die Mitarbeiter freiwillig hingegangen, denn man musste herausfinden, was da ist. Also sie haben schon ihre Pflicht auch gefühlt, auch gespürt und niemand musste sie dazu zwingen. Im Film werden sie aber dazu gezwungen, unter Waffengewalt. Und das ist wirklich respektlos an sich und auch unnötig. Das ist wirklich unnötig, denn wie gesagt, das Problem auch an dem Film ist ja, es zeigt reale Menschen. Und da konnte man eigentlich problemlos herausfinden, wie haben sie gehandelt und man muss eigentlich ihre Heldentaten, muss man auch sagen, auch nicht klein machen, indem man da einfach einen Mann mit der Waffe daneben stellt.
Ja, der Alexei Preus, der selbst als Operator und Ingenieur im Tschernobyl AKW gearbeitet hat und am 26. April 86, der sagt, das ist sehr gute Stärke des Films, dass dort überhaupt diese Menschen präsent sind, dass es gezeigt wird, was in der Zentrale stattfand, aber der findet auch, dass es nicht gerecht, dass die mit AKW-Mitarbeiter irgendwie begängstigt und so unsicher gezeigt werden. Die Menschen wurden jahrelang geschult während des Studiums. Die wussten ganz genau, was sie in bestimmten Situationen machen sollen. Und auch in dieser Ausnahmesituation, die haben dann keine psychischen
Zusammenbrüche
erlebt, sondern sie haben nach ihren Gebrauchsanweisungen, die haben ganz genau nach Anweisungen gefolgt und gemacht, was sie in dieser Situation machen sollten.
Und kommen wir wieder zurück eben zu der Frage, wie stelle ich eigentlich so einen Polizeistaat dar? Der KGB ist dort immer wieder so im Hintergrund präsent als Personen, die einen immer beschatten. Das ist allerdings nicht ganz wahr, denn der KGB war ja eine offizielle Behörde des Staates. Das heißt, es gab einfach offizielle KGB-Mitarbeiter, die sind dann wie in den USA eben, wie in US-Filmen, FBI-Mitarbeiter rumgegangen, haben einfach ihre Ausweise vorgezeigt. Ich bin vom KGB, kommen Sie mit. So lief das eher. Und oftmals mussten auch die Mitarbeiter des AKWs beim KGB unterschreiben, dass sie schweigen werden über alles, was sie erlebt haben während der Liquidierung der Folgen des AKW-Unfalls. Zum Beispiel eben der von uns so heute so oft zitierte Alexei Breus hat auch selbst erzählt, wie er nach dem Unfall eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben musste beim KGB, dass er über die Ursachen des Unfalls nicht reden werde. Und viele fühlen sich ja immer noch daran gebunden, obwohl es den KGB gar nicht mehr gibt.
Ja, und überhaupt, um in einem AKW zu arbeiten, wurde man zuerst überprüft vom KGB. Das heißt, bevor man Arbeitsvertrag unterschrieben hat, hat der KGB den ganzen genealogischen Baum untersucht, ob da irgendwelche Spionen oder die Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges auf deutsch besetzten Territorien gelebt haben und so. Das heißt, es war diese omnipräsente Kontrolle, aber das waren nicht irgendwelche unbekannte schwarze Gestalten, sondern normalerweise man kannte Leute und wusste, wer für den KGB arbeitet.
Ja, grundsätzlich eben wirft das die Frage auf, wie zeigt man eigentlich diese Atmosphäre der Diktatur der Sowjetunion für einen westlichen Zuschauer verständlich, aber gleichzeitig auch, dass die Menschen in diesen Umständen diese Diktatur auch nicht wirklich als solche wahrnehmen, aber auch durchaus nach den Regeln spielen und auch durchaus ihre eigenen Freiräume auch haben, um etwas Großes zu tun.
Das ist quasi, die haben die Atmosphäre schon gut genug übergeben, aber natürlich die Realität war viel komplizierter und dass wir sagen zum Beispiel, Radio ist Kino für die Ohren und dann ist es natürlich die Frage, wie die bestimmte Phänomene bildlich auf dem Leibwand darstellst. Dann haben wir auch keine Rezepte. Ich sehe, dass Sie versucht haben.
Genau.
Vorsicht, Spoiler. Jetzt gehen wir noch zu einer konkreten Szene. Es gibt Bergarbeiter im Film, die einen Tunnel unter dem kaputten Reaktor machen sollen.
Und in der Szene sind sie dann in einem Fall plötzlich nackt, weil es einfach zu heiß ist innen drin und deswegen müssen sie sich ausziehen. Das Problem ist nur.
Ja, die Tatsache war so, eigentlich die Filmemacher, die Autoren von Tschernobyl, haben alle vorhandenen Dokumentaraufnahmen gesehen. Und da werden dann diese Bergarbeiter ausführlich gefilmt. Die konnten nicht nackt arbeiten. Zwar gab es die Strahlung, war weniger unter der Erde, aber es war so heiß, aber die haben komplett in diesen weiße Bekleidung gearbeitet, wie auch AKW-Mitarbeiter. Und im Film sind sie aus Tula. In Wirklichkeit, aus Tula waren nur 150 und es waren Bergarbeiter aus Donetsk, aus allen anderen Regionen, nicht nur aus Tula.
Ja, vor allem das Wichtige ist halt, sie werden nackt gezeigt und das ist die Frage, die sich da stellt, warum? Wieso eigentlich? Denn die Filmemacher haben sehr, sehr viel Aufwand betrieben, alle möglichen Details nachzubilden. Das heißt, die Kleidung, die ist wirklich von 86, die ist nicht von 79 oder so etwas, die ist wirklich Sowjetunion 86. Und das sieht man auch. Man sieht das, man kann es wirklich vergleichen mit Fotoaufnahmen. Die Menschen sehen wirklich genauso aus, wie sie auf den Fotoaufnahmen auch waren. Und irgendwie so packen sie plötzlich, lassen sie diese Bergarbeiter im Film aber nackt arbeiten. Das ist einfach sinnlos, es macht einfach keinen Sinn. Und das wirklich Erstaunliche ist, was ich finde, dass sie sehr, sehr grobe Fehler völlig ohne Grund reinpacken.
Nee, das heißt, die machen das sogar absichtlich, weil sie diese Dokumentaraufnahmen gesehen haben. Ja. Das heißt, für mich wahrscheinlich wollten sie so kinematografisch wirken und irgendwelche Metaphoren hervorrufen, dass Bergarbeiter irgendwie wie Teufelsküche unter der Erde und die sind nackt und schmutzig wie Teufel, aber...
Ja, und eine andere Figur, die eigentlich nicht existierte, die aber sehr wichtig ist für diesen Film und auch sehr richtig, sehr gut in den Film eingepackt wurde, das ist die Physikerin Uljana Chomyuk. Die gab es nicht, aber sie steht richtig schön als Sammelfigur für die gesamte Physiker-Community, die mitgemacht hat bei der Beseitigung der Katastrophenfolgen.
Ja, in Wirklichkeit war so, dass diese staatliche Kommission bestand aus 80 Mitgliedern. Natürlich im Film ist es schwierig, dann irgendwie 80 Charaktere einzuführen. Deshalb haben wir diesen Apparatschik Scherbina, Legasov, als Wissenschaftler. Und ich nehme diese Uljana wahr als ein alter Ego von Legasov. Also in Wirklichkeit war Legasov ein Teil des Systems. Das heißt, er war genau ein Produkt des Systems und natürlich, er hatte, wie ich das vorstellen könnte, auch innerliche Zerrissenheit, wie er wirkt, was er zulässt, was öffentlich wird, das und nicht. Und Uljana ist wie seine innere Stimme, die gute Stimme, die ihn immer irgendwie aufmerksam lässt und sagt, da müssen wir das noch bedenken und jenes. Und natürlich, es war schwierig für Amerika, einen Film zu drehen ohne Frauen. Es gab in dieser Kommission keine Frauen, ja. Aber die Tatsache war, es gab viele Frauen, die als Liquidatorinnen gearbeitet haben. Zum Beispiel Natalia Mansurova aus Chelyabinsk 40, die da radiobiologisches Labor in Pripyat geleitet hat. Das waren die Frauen und diese Uljana steht wie eine Präsenzfigur für alle diese Frauen, die dabei waren. Und interessant, dass die Mansurova noch dann uns geschrieben hat, dass es die Uljana war, die Einzige, die wirklich richtig reagiert hat auf das, was passiert. Es gibt so eine Szene, wo sie irgendwo in Belarus sitzt und nimmt diese Werte und schluckt gleich Jodtablette, was eigentlich komplett richtig war. Leider hat in Pripyat sogar niemand das gemacht.
Ja, also die Chomyuk ist insofern auch im Sinne der Diversity hier eigentlich richtig am Platz.
Stichwort Diversity. Es gibt auch eine kuriose Geschichte zu diesem Thema im Film Tschernobyl.
Ja, die britische Drehbuchautorin Carla Mary Sweet, die bisher kaum jemand gekannt hatte, hat in ihrem Twitter sich darüber echauffiert, dass in der Serie Tschernobyl viel zu wenige bzw. gar keine dunkelhäutige Darsteller sind.
Ich muss sagen, die Frau hat sich sehr lächerlich gemacht. Es gab keine große Afro-Community in der Sowjetunion, aber die Word Diversity ist in der Serie präsent. Ich habe in der dritten Folge gesehen, da gibt es diese Soldaten, die aus Afghanistan nach Tschernobyl als Liquidatoren geschickt werden. Und da gibt es ein Georgier Batscha, es gibt ein Armenier in einem Zelt Und na, wahrscheinlich diese Briten, die wussten nicht einmal, da Unterschiede gibt zwischen Russen und Ukrainer. Eigentlich, ich würde sagen, im Film ist die ganze Internationale präsent. Juden, Russen, Ukrainer, Georgien, Armenien. Und die Autoren des Films waren so gut, ich weiß nicht, ob es Zufall oder die haben tatsächlich das studiert. Zum Beispiel, die Georgier haben sehr viele Vorurteile gegenüber Armenien. Und das wird im Film abgespielt, dass diese Georgier immer über Armenier sagt, dieser Armenier und der ist noch da und so. Sogar diese Details stimmen im Film.
Genau, also die Frau wusste anscheinend gar nicht, wie der Rassismus oder ja Stereotype, nationale Stereotype in der Sowjetunion und im postsowjetischen Raum funktioniert haben und funktionieren. Aber lustigerweise hat sich dann später herausgestellt, es gab wohl tatsächlich auch einen schwarzen Liquidator, einen Afro-Russen könnte man sagen, beziehungsweise einen Russen, der einfach dunkelhäutig ist, aus welchem Grund auch immer. Und der wurde dann von einem ukrainischen Medium auch ausfindig gemacht und ist damit auch zu einem kleinen Star der Medien geworden für eine kurze Zeit.
Allerdings war dieser Afro-Russe einfach ein 18-jähriger junger Mann, der wie alle anderen seine Wehrpflicht in der Roten Armee leisten musste und wurde dann mit seiner Militäreinheit nach Tschernobyl geschickt und hat eine Brücke über Pripyat gebaut, um Menschen zu evakuieren. Mehr kann man zu dieser Geschichte nicht sagen.
Ja, und wegen eines einzigen Soldaten jetzt unbedingt eine extra Figur reinzubringen, nur um einen dunkelhäutigen Schauspieler mit drin zu haben, naja, also Diversity kann man auch anders haben, wie zum Beispiel eben Frauen und überhaupt einfach alle unterschiedlichen Ethnien der Sowjetunion mit reinbringen. Wie wäre es damit?
Ja, und genau so ist es im Film. Nur muss man dann einfach die Besonderheiten der Osteuropa kennen.
Gut. Sie haben jetzt fast eine halbe Stunde gehört, wie wir die Serie Tschernobyl von HBO und Sky Atlantic auseinandergenommen haben und positiv und negativ kritisiert haben. Nun ja, wie wäre es jetzt eigentlich mit einem Fazit jetzt zum Ende der Sendung? Hat dir die Serie gefallen und war sie gut, war sie schlecht? Was war daran gut, was war daran schlecht?
So, mein Fazit ist, es ist auf jeden Fall ein genialer Film und ein absoluter Muss. Man muss diesen Film sehen, um die Geschichte neu zu erfahren, und sehr wichtig ist in diesem Film mit allen diesen Fällen, die wir jetzt auch teilweise aufgelistet haben, das gibt sehr viel Stoff. Bei Menschen, die das erlebt haben, weckt das wieder die Erinnerungen an damals und Menschen werden wirklich mitgenommen, und für Menschen, die später geboren wurden, das ist ein richtiger Anlass, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und eben Atomkraftwerke haben wir immer noch überall und das ist ein brandaktuelles Thema immer noch, und dieser Atomausstieg Deutschlands oder Fukushima oder Tschernobyl, wo die Folgen noch einige Jahrtausende präsent sein werden. Und einfach, dieser Film ist richtig gut, übergibt gut die Atmosphäre der damaligen Zeit und erweckt das Interesse, damit Menschen dann weiter recherchieren, weiter lesen und Dokumentationen anschauen.
Ja, ich bin dann so ein bisschen der Konterpunkt dazu, denn ich fand ihn nicht so besonders überragend. Ich weiß gar nicht, warum der so eine gute Wertung bekommen hat, aber okay, ich bin halt die Minderheit. Ich finde, dass der ist deswegen gut, weil es einfach keine anderen Filme gibt. Es gibt einfach wirklich sehr wenige gute Filme, wo detailliert oder einigermaßen detailliert die Katastrophe von Tschernobyl im Spielfilmformat gezeigt wird. Und deswegen ist er einfach, der ist fast konkurrenzlos. Jedenfalls im Westen. Es gibt ein paar eben auf dem postsowjetischen Raum, aber das ist ein etwas anderes Thema.
Nee, ich würde noch sagen dazu, das ist ein anderes Thema, aber bis jetzt fand ich, als der beste Film über Tschernobyl-Katastrophe war Matelki, Nachtfalter, ein ukrainischer Miniserial, aber eben die Ukrainer haben das melodramatisch gemacht und haben die Charaktere anonymisiert. Genau. Hier haben die Autoren von amerikanischen Tschernobyl merkwürdigerweise Computergrafik von Motelki, von Nachtfalter genommen, aber anders gegangen. Und ich finde, das ist natürlich ukrainische und amerikanische Mittel, kann man nicht vergleichen. Der ist der beste im Moment und das lag an der Oberfläche. Natürlich, das ist ein Horrorfilm, das ist Science Fiction, das ist Doku und alles ist wirklich, was Amerikaner lieben. Das ist auch Kriegsverfahren im Film, aber das ist alles, fand tatsächlich statt in unserer Geschichte. Deshalb, glaube ich, ist es zu diesem Rating beigebracht.
Ja, und da sprichst du halt genau das problematische Thema für mich auch an. Im ukrainischen Gegenentwurf sozusagen, Nachtfalter, wurden die echten Charaktere anonymisiert und dann konnte man mit ihnen letztlich machen, was man wollte. Man konnte ordentlich in die Richtung der Dichtung gehen und der Wahrheit ein bisschen entfernt bleiben, solange das große Bild stimmt. Und im Tschernobyl hat man den Fehler gemacht, dass man Dichtung und Wahrheit vermischt hat. Das heißt, die Charaktere sind die echten Figuren, die es wirklich gegeben hat. Gleichzeitig tun sie aber falsche Dinge, die sie nicht getan haben. Und ich finde halt, gerade wenn die Serie mit den Worten anfängt, was ist die Wahrheit und was ist der Preis der Lüge, sollte man vielleicht zwischen Dichtung und Wahrheit deutlicher unterscheiden und nicht so eine Mischung den Zuschauern präsentieren. Das ist so meine fundamentale Kritik an dem Film. Ansonsten, wie gesagt, gemacht ist er richtig gut, finde ich.
Aber ich hoffe, wir haben Interesse geweckt und vielleicht gucken Sie diese Serie selbst und bilden Ihre eigene Meinung. Und bleiben Sie mit uns, Radio Ech.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.